VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
In unserem Schönheitssalon, es wird schon geredet, das ist schön und das ist auch so gedacht. Tja, vor dem Gorki-Theater haben wir eben den Triumph über Humanismus und Aufklärung gefeiert, im Namen der real existierenden Politik verabschiedet. Und hier in dem Garten ist aber Aufklärung noch möglich. Vielleicht muss sie verabschiedet werden, vielleicht wieder instand gesetzt werden. Der Gedanke dieses Schönheitssalons flankiert zur Aktion ist, wirklich reden zu lassen, zuzuhören, in die Tiefe zu gehen, unter den Datenstrom aus so viel irrelevanten Informationen zu tauchen und zu sinnieren, besinnlich zu werden, bitte gerne zuzuhören, natürlich auch Fragen zu stellen und mitzumachen, wenn es Sinn macht. Vorher aber Erich Mühsam. Endlich.
Appell an den Geist. Wir Menschen sind geschaffen, in Gesellschaft miteinander zu leben. Wir sind aufeinander angewiesen, leben voneinander, beackern miteinander die Erde und verbrauchen miteinander ihren Ertrag. Dies ist der Konflikt, in den die Natur uns Menschen gestellt hat. Dass die Erde von unseren Händen Arbeit fordert, um uns ihre Früchte herzugeben, und dass unser Wesen bestimmt ist von Faulheit, Genusssucht und Machthunger. Eine verlogene Ethik hat das Wissen um Wahrhaftigkeit und Rechtlichkeit vergiftet. Rabulistische Advokatenlogik hat den guten, reinen und wahren Begriff von Freiheit zum Popanz autoritärer Marktschreier verdreht. Die Verständigung der Menschen geschieht im Kauderwelsch der Politik. Der Wille der Menschen beugt sich unter abstrakte Paragraphen. Das Rückgrat der Menschen passt sich verkrümmten Uniformen an. Geknebelt ist der Gedanke, das Wort und die Tat. Geknebelt selbst die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Die Seele des Menschen ist dem Staate beamtet. Und der Geist der Menschen schläft im Schutze der Obrigkeit.
Geschafft. Ja, in unserem ersten Abend haben wir hier zwei wundervolle Gäste. Eine ist Sascha Mariana Salzmann, die Hausautorin des Gorki-Theaters. Und wir haben Karl Hegemann hier, den bekannten Dramaturg aus der Volksbühne, gearbeitet mit Schlingensief und René Polesch. Und dachten, es wäre eine ganz gute Idee, mit der Theaterkritik zu beginnen oder mit der Reflexion aus dem Kunstraum heraus. Warum auch nicht? Und ich freue mich über ein Gespräch, das ich beginnen würde, ja, mit der Frage, die mich natürlich erstmal am allermeisten interessiert: Was geht gerade im Moment durch eure Köpfe?
Wind of Changes und Scorpions, da haben wir angefangen tatsächlich. Hallo, guten Abend. Ich würde tatsächlich gerne, das ist so ein bisschen Absprache hier, dass wir zusammen denken. Das heißt, es gibt keine Aussagen, die ich treffen könnte. Und ich versuche das jetzt mal live und mit dir. Ich weiß von der Aktion seit vorgestern. Und ich habe mir wahrscheinlich wie alle diese Sachen im Internet angeguckt. Und dann habe ich jetzt dieses Gauklerspiel gesehen. So. Und die Tiger, ich bin an den Tigern vorbei und ich weiß nicht, von wo ihr kamt, aber wenn man von unter den Linden kommt, dann sieht man so ein Schild, hier könnt ihr Tiger gucken, ne, habt ihr gesehen? Und die ganzen Touris laufen dahin und machen so Fotos und verstehen, glaube ich, nicht so richtig, was der Rest soll. Der Rest ist ja auch abgehängt, also zum Teil ist es auch wie zensiert. Und ich habe super viele Fragen daran, an wen sich die Aktion richtet. Und ich spreche nicht als Theatermachende, sondern wirklich als Rezipientin von Kunst. Also sind das eben die Machthaber, die ja mit Gesicht tatsächlich in den Videos präsentiert werden und mit Daumen hoch, Daumen runter. Bin ich gemeint? Was will man von mir in dieser Aktion? Was will man von dem Publikum in dieser Aktion? Und ich hab wirklich keine Antworten. Ich bin gerade sehr konfliktet, auch das mit diesem Gauklerspiel zusammenzubringen, weil ich glaube, die Aussage ist relativ klar. Es gibt einen Paragraphen, der wird angegriffen. Und es gibt ein Riesenspektakel drumherum. Und mich interessiert, glaube ich, auch sehr die Rolle der Geflüchteten in dem Prozess dieses Kunstwerks, weil ich rezipiere es als Kunst. Dazu weiß ich leider nichts. Ich habe die Videos gesehen, habt ihr vielleicht auch, wo die Geflüchteten bitten, nach Deutschland kommen zu können. Und ich weiß nicht, wie das eingebettet ist in die Arbeit zu diesem Kunstwerk. Es gibt diesen Trailer, den ich extrem problematisch finde, weil er mich nicht anspricht und mir auch irgendwie nichts erzählt, wo ich sagen würde, ah ja, jetzt weiß ich, wohin es geht, deswegen ich schwimme jetzt sehr. Karl?
Ja, ich schwimme auch. Vielleicht soll man das. Ich bin natürlich vorbelastet, das muss ich sagen. Nachdem ich gestern ja auch tatsächlich zum ersten Mal von diesem Projekt gehört habe, darf man das verraten, was da abgehängt ist?
Ja, ja.
Ne? Es gab ja mal in Wien eine Aktion, Ausländer raus. Und diese Aktion heißt jetzt eigentlich Flüchtlinge fressen. Und das ist aber erstmal offenbar verhindert worden. Da war jetzt nur schwarze Fläche. Da muss jetzt erstmal juristisch geklärt werden, ob dieser Satz unter Kunst fällt oder von Aufforderung zu Straftaten ist. Das ist natürlich interessant. Und wir sind hier im Theater, wenn auch davor oder daneben. Ich fasse das tatsächlich als eine Kunstaktion auf. Sonst könnte es schlecht heißen, Ausländer fressen oder Flüchtlinge fressen. Es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Versuch, die Bundesregierung und auch den Bundespräsidenten emotional zu erpressen. Ich glaube, in Zeiten, wie wir sie gerade haben, wo Dinge passieren, die wir wahrscheinlich wirklich noch vor wenigen Jahren außerhalb der Vorstellungskraft gesehen haben, finde ich es natürlich erstmal extrem erfreulich und nachvollziehbar und auch gut, dass man versucht, seinen künstlerischen Anspruch mit solchen nicht künstlerischen Themen zu verbinden. Also das ist keine Frage. Und ich finde auch, das muss nicht irgendwie hundertprozentig perfekt sein. Das ist, glaube ich, jetzt schon eine Aktion, alleine von wegen der Tiger, die erstmal auf ein ganz simples, scheinbar harmloses politisches Problem verweist, was normalerweise ignoriert wird. Und ich glaube, die eigentliche Triebfeder von dem Ganzen, was hier vorgeht, liegt einfach darin, dass man mal an diesem einen Beispiel zeigen will, das kann doch nicht sein. Und das ist die Geschichte, dass die Flüchtlinge für, so es heißt, 10.000 Euro kostet eine Schlepperaktion, dass man da unter Lebensgefahr durch das Mittelmeer kommt mit einer relativen hohen Wahrscheinlichkeit, das nicht zu überlegen, leben, während man natürlich auch mit dem Flieger fliegen könnte, wesentlich billiger, Selbst wenn man nicht angenommen wird als Flüchtling hier, ist es inklusive Rückflug sogar noch billiger. Und dass das aber, so habe ich es verstanden, mit einer enormen Energie gesetzlich verboten wird. Dass also die eigentliche Möglichkeit, das auf eine halbwegs sichere Weise und legale Weise zu betreiben, den Fluggesellschaften verboten wird. Die Fluggesellschaften dürfen niemanden, der den Eindruck macht, ein Flüchtling zu sein, mitnehmen. Und jetzt ist diese Aktion, geht es offenbar darum, diesen Fluchtweg als eine humane Alternative vorzuschlagen und die Bundesregierung dahingehend zu erpressen, dass sie über ihren Schatten springt und diese Möglichkeit eröffnet.
Und darf ich mal kurz unterbrechen, weil mich wurmt bei allem, was du sagst, eine Sache, die du auch gesagt hast, du sagst nicht künstlerisches Thema. Aber was ist denn künstlerisch als dieses, oder was ist ein nicht künstlerisches Thema?
Also das ist eine gute Frage und ich meine, wir unterhalten uns jetzt mehr über Kunst als über Politik.
Nee, jetzt hast du gerade sehr viel über Politik.
Ich habe einen extrem altmodischen Kunstbegriff. Ich meine, dass die Kunst in einem dafür vorgesehenen Raum stattfindet und dieser Raum unterscheidet sich von allen anderen Räumen der Gesellschaft. Man nennt das Heterotopie, indem wir von allen Zwängen, sei es physischer, sei es moralischer Art, befreit sind. Im Kunstraum dürfen wir machen, was wir wollen. Das ist Kunstfreiheit. Da gelten die Gesetze nicht. Da gilt das Grundgesetz nicht, da gilt gar nichts. Allerdings leider ist das Fatale, es darf nur ein Spiel sein, es ist nur feinbar so, es ist nur auf der Bühne so und hat sonst keine Folgen. Das ist im Grunde genommen, was Schiller das fröhliche Reich, das ästhetische Reich des Spiels und des Feins genannt hat. Da kann man alles machen. Natürlich darf man da auch sagen, Flüchtlinge fressen. Da kann man sogar Flüchtlinge fressen lassen. Es darf nur keiner dabei zu Schaden kommen, weil dann ist es keine Kunst mehr, sondern eine Straftat. Also das ist erstmal das, was ich so als Kunstvorgang verstehe. Jetzt gibt es aber auch noch was anderes, nämlich, dass Kunst ja nur dann Kunst ist, wenn sie einem nicht zum Gehen bringt. Da würde ich, wenn das erlaubt ist jetzt hier, wir sollen ja hier den Geist sprechen lassen. Ich zitiere mal Niklas Luhmann, der hat gesagt, Kunst definiert sich durch die Unwahrscheinlichkeit ihres Zustandekommens. Ein Kunstwerk, ein modernes, gegenwärtiges Kunstwerk muss in seinem Zustandekommen unwahrscheinlich sein. Und jetzt passiert das Paradox, darauf hat Luhmann hingewiesen, wenn man in der Kunst schon das Unwahrscheinliche erwartet, dann kann man überhaupt keine Kunst mehr machen, wenn die Kunst nur immanent ist. Das Unwahrscheinliche muss von außerhalb der Kunst kommen und deshalb muss eine Kunst, die Kunst heißen soll, ein Paradox erfüllen. Und zwar darf sie nie nur Kunst sein, dann ist sie jetzt verkürzt gesagt einfach Kitsch, dann ist es so Ölgemälde oder sowas Langweiliges. Und sie darf natürlich auch nicht Kunst sein, dann ist es eben eine politische Aktion oder Sozialarbeit oder ein moralischer Aufruf oder sonst was. Sie muss das Paradox erfüllen, Kunst und Nicht-Kunst zugleich zu sein. Ne? Und deshalb ist für die Kunst, nicht nur für die Gesellschaft, auch für die Kunst ist es wichtig, dass sie, um das Unwahrscheinlichkeitskriterium zu erfüllen, sich mit etwas beschäftigt, was selbst keine Kunst ist. Und das wird bei so einer Aktion wie hier von dem Zentrum für politische Schönheit, wird das genau gemacht und das freut mich, dass das gemacht wird.
Ja, ich meine absolut, ich glaube, wir sind einer Meinung, dass irgendwie, dass es sich hier um ein Kunstwerk handelt und meine ganzen Fragen an die tatsächliche Familienzusammenführung, die uns versprochen wird durch das Möglichmachen von Flügen. Ihr wisst alle, oder? Also sonst erläutere ich das noch kurz, aber ich denke, das ist bekannt, was das Ziel ist. Auch das nehme ich jetzt als Kunstaktion und als eine Kunsterzählung. Und ich muss die widersprechen. Ich würde auch sagen, Schiller ist jetzt retrospektiv gelesen. Wir sind jetzt 2016. Und ich würde sagen, Kunst ist ein politischer Akt und das kann eine entpolitisierte Inszenierung von Romeo und Julia sein, das ist mir völlig egal. Wir sind in einem öffentlichen Raum und selbst wenn wir jetzt hier nur Gedichte vortragen würden, wäre das ein Politikum. Warum macht das Gorki als Stadttheater mit Staatsgeldern in Mitte bei Merkel um die Ecke? Liebesgedichte. Und wir haben jetzt aber diese Aktion hier vorm Haus. Das heißt, es ist für mich das, was passiert, unabhängig davon, wie radikal es ist oder sein muss. Das finde ich auch. Und ohne Rücksicht auf Verluste, von mir aus, möchte ich gern verstehen, was wir damit erzählen. Also wirklich, ich glaube, ich habe die Ebene von, wir weisen auf einen Artikel hin, der nicht nur problematisch ist, sondern tödlich. Und wir zeigen unsere Solidarität. Wir zeigen unsere Bereitschaft, verhaftet zu werden, nicht nur irgendwie das Ordnungsamt kommt, sondern etc. etc. Aber wo übernimmt es Verantwortung für uns? Weil ich glaube, mein Problem ist so ein bisschen, einen Schuldigen gefunden zu haben oder jemanden, der das Problem löst. Das Problem kann nicht gelöst werden, weil das Problem, also wo packen wir das Problem an? Ist das Problem in Syrien, ist das Problem in der Türkei oder ist das Problem, bin ich das Problem, weil ich einen deutschen Pass habe und jemand anderes nicht? Und ich finde, das alles kreist so in meinem Kopf, wenn ich auch über diese Aktion nachdenke. Ich rede viel mit linksliberalen Intellektuellen, die alle im Kunstbetrieb sind und die sagen, wie sollen wir denn Syrien retten? Und ich denke, es geht dann nicht darum, Syrien zu retten, sondern es geht darum, hier was möglich zu machen. Ne? Und das ist ja absolut machbar. Nun greift die Aktion aber ein klares Böse an. Und ich habe eine Schwierigkeit damit, mich als im Recht zu fühlen, weil bin ich nicht. Ich bin ein Teil des Problems und es gibt keine Lösung. Endlösung, der Gedanke einer Endlösung ist ein deutsches Problem. Wir sind in einer Historie. Und das heißt, ich bin, glaube ich, ein bisschen ungeduldig, weil ich so Lust habe auf extreme Aktionen. Ich habe Lust auf Befreiungsaktionen, ich habe Lust auf Besetzung und Übernahme, aber irgendwie habe ich hier gerade das Gefühl, es dreht sich sehr um Kunst. Oder um die Stellungnahme einer Gruppe, die im Namen einer Idee etwas performt. Also ich komme da gerade nicht weiter.
Darf ich ganz kurz nochmal zurückkommen? Du hast am Anfang etwas zu deinem Problem gesagt, nicht Schuldige benennen zu wollen, zu können. Eine Frage dazu, ist unsere Gegenwart zu komplex, zu kompliziert, um Schuld zu adressieren, eindeutig?
Nee. Ich glaube, dass die Gegenwart immer schon so komplex war. Das Phänomen Internet macht es uns einfach deutlicher, aber es ist, glaube ich, nichts anders als früher. Ich glaube, wir denken jetzt anders. Und ich habe halt ein Problem, mich rauszunehmen aus der Verantwortung, in der ich stecke, wenn ich Kunst mache, wenn ich Kunst rezipiere. Und für mich gibt es, das ist wie eine Dynamik. Und ich glaube, mir geht es auch gar nicht so sehr um Schuld, weil auch das in einem deutschen Kontext immer so, bin ich denn schuld? Nein, ich bin doch nicht schuld. Ich weiß, wer schuld ist. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Also jetzt unter den Anwesenden ist es wahrscheinlich weniger ein Problem, aber sobald man rausgeht, sagt, ja, ich kann doch nichts dafür, dass in Syrien Krieg ist. Das ist ja nicht die Denkweise, die uns irgendwo hinbringt. Ich glaube, es geht um Verantwortung übernehmen. Und das geht für uns alle. Also ich fühle mich schon verantwortlich für das, was passiert. Einfach dadurch, dass ich einen deutschen Pass habe. Ich weiß die Waffenexporte nach Syrien. Und ich nehme mich das schon irgendwie mit rein. Und das heißt aber nicht, dass ich machtlos da sitze und sage, oh, da sind wir ja alle das Problem und Europa muss zerstört werden. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das Ziel des Gauklers-Spiels war, Europa so zu polemisieren, dass es nach dem Motto zerstört Europa. Das glaube ich nicht. Ich meine, alles ist viel klüger vorgedacht und viel tiefer als das. Aber ich finde, das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist ja irgendwie, dass wir uns selber nicht thematisieren, als Leute, die was tun können. Als Kunstschaffende, die was tun können.
Ja, aber ich finde jetzt irgendwie ganz wichtig, also dass wir als Menschen, also die zufällig den Beruf des Künstlers haben, eine Verantwortung haben oder haben sollten, dass man sich nicht raushalten kann. Also das finde ich eine tatsächlich eine menschliche Verpflichtung, die mit Kunst überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Und ich frage mich, also das hier ist eine Kunstaktion, das heißt, man müsste jetzt sagen, warum macht man das auf der Ebene der Kunst? Warum geht der nicht zum Bundestag und macht eine Eingabe und eine Petition und verklagt die Kanzlerin, dass die Schuld daran ist, dass 100.000 Leute sterben? Das macht ja das Zentrum für politische Schönheit auch. Das jetzt als Kunst zu bezeichnen, das würde ich gerade sagen, das ist gerade reine Nicht-Kunst. Ne? Die Kunst selber ist kurioserweise erstmal, darf verantwortungslos sein. Ne? Sie ist aber gezwungen, um nicht völlig selbstreferenziell zu werden und dann keine Kunst mehr zu sein, sich eben auf solche politischen Vorgänge zu beziehen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wofür ist das gut? Also es ist zum Beispiel dafür gut, dass man auch Aktionen vorschlägt, wenn man nicht die Hoffnung hat, dass da was bei rauskommt und es trotzdem macht. Ne? Und es ist gut, dass für uns als Zivilmenschen vielleicht durch die Kunst der Kopf frei wird oder Denkmöglichkeiten sich erschließen, die dann vielleicht in politisches Handeln umgesetzt werden können. Ne? Ich meine, ich kann nur sagen, ich bin ja jetzt, nachdem ich 10 Jahre nicht bei der Volksbühne war, bin ich ja jetzt wieder bei der Volksbühne. Und da hatten wir ja schon unsere ganzen Flüchtlingsproblematiken zu Zeiten, als das in der Kunst noch unüblich war, nämlich beim Kosovo-Krieg. Da sollte ja die Volksbühne schon mal in ein Flüchtlingslager umgewandelt werden. Das hat die Belegschaft damals abgelehnt. Und Christoph Schlingensief konnte erst mal ein Jahr lang nicht mehr da arbeiten. Da war man der Zeit voraus. Jetzt haben wir beschlossen, nicht weil wir das Problem nicht ernst nehmen oder sagen, das gehört nicht zur Kunst. Wir haben keine Flüchtlinge im Theater. Wir machen aber, und zwar definitiv nicht als Künstler, gehen wir, also unsere Technik geht in die verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte und baut da überall, wo Stellwände gebraucht werden, um Menschen voneinander ein bisschen abzutrennen, dass die sich nicht permanent da in den Gruppenkoller kriegen, bauen die einfach Stellwände rein. Das können sie, das machen sie, ohne da groß mit anzugeben und ohne auch nur auf die Idee zu kommen, das als eine Kunstaktion zu erklären.
Aber würdest du dann sagen, dann so konkrete Aktionen zum Thema Geflüchtete und Syrien raus aus, also von den Bühnen, jetzt, das ist nochmal eine andere Sondergeschichte, das ist irgendwo dazwischen, aber würdest du sagen, das sollte man dann auch auf der Bühne eines Staatstheaters nicht mehr thematisieren?
Also ich finde, man sollte unterscheiden zwischen dem, was man macht als Mensch und zwischen dem, was man macht als Mensch, der auch Künstler ist.
Was heißt das, was ist der Unterschied? Das
also es ist keine Kunstaktion, Menschen, also jedenfalls nicht von vornherein, Menschen im Foyer Unterkunft zu bieten, sondern das ist eine humane Tat.
Einverstanden. Ne?
Und also ich meine, weil wir hier hinterm Haus sitzen und nicht vorne, wo die große Politik stattfindet, kann man ja tatsächlich, glaube ich, hier auch darüber reden, in so einem Kontext, wo es um ein knallhartes, ungeheuerliches und auch, was ich eben schon gesagt habe, ein erstaunliches politisches Problem geht, wie man, also die Frage, die sich ja stellt, ist eigentlich, warum macht man das als Kunst?
Ja, genau, ne? Das ist die Frage.
Man kann ja auch so sagen, wir nutzen einfach die Mittel, die uns die Kunst zur Verfügung stellt, konkrete Subventionen, um politische Arbeit zu machen. Finde ich völlig legitim.
Ich finde es super. Ne? Ist das hier der Fall?
Ich glaube, das Zentrum für politische Schönheit, das sagt schon der Name, möchte mehr. Die Frage, die ich gerne an Verantwortliche stellen würde, wäre, geht es euch mehr um die Kunst? Instrumentalisiert ihr die Kunst für die Politik und für die praktische Wirkung? Oder braucht ihr die praktische Wirkung und die Politik für die Kunst? Ich glaube, das ist eigentlich die Gretchenfrage.
Ich glaube, das ist genau die zentrale Frage, weil ich so einen schalen Beigeschmack habe, weil ich auch in Gesprächen mit Leuten, die das jetzt im Internet schon mal rezipiert haben, irgendwie viel das Wort halt gebrauchen, missbrauchen, instrumentalisieren ganz oft. Und ich glaube, das löst sich genau da. Also entweder wir sagen, es geht uns darum, dass es wirklich im Bundestag entschieden wird und die Leute, die Betroffenen, sprechen mit und haben diese Aktion mitkonzipiert. Und es sind nicht, ich weiß wirklich nicht, wie viele Leute beim Zentrum sind, aber es sind eben nicht privilegierte weiße Westeuropäerinnen, sondern wir haben alle hier was entschieden und es geht in den Bundestag und wir nutzen die Kunst dafür. Das ist ein Weg. Und der andere ist zu sagen, wir hatten eine gute Idee und es ist total wichtig, darüber zu sprechen. Das gehört in die Kunst. Und dann holen wir uns Schauspielerinnen, die Syrer spielen. Das wäre die andere Möglichkeit. Es gibt wahrscheinlich eine ganze Palette dazwischen. Aber das ist etwas, was ich, glaube ich, für mich gerade noch gar nicht gelöst habe.
Also dass man praktisch die Ressourcen der Kunst nutzt, um politische Arbeit zu machen, ist bestimmt legitim. Dafür würde ich allerdings sagen, braucht man nicht diese Kunstanstrengungen, die wir gerade gesehen haben, unbedingt. Mhm. Ne? Also weil die, ich glaube nicht, dass die politische Arbeit wirklich so viel weiterbringen. Ich weiß allerdings in dem Fall auch nicht, ob sie die künstlerische Arbeit wirklich so viel weiterbringen. Also das scheint mir noch ein bisschen ungelöst, weil diese gauklerhafte Performance schien mir mehr so ein Feigenblatt zu sein, um zu sagen, ja, guck mal, das ist hier Kunst. Ne? Ich finde aber den Tiger da mit dem römischen Soldaten und die gleichzeitige Übertragung von dem Zentrum für Schönheit mit Fußball, das finde ich viel mehr Kunst. Ja.
Das war übrigens großartig, das fand ich auch, weil ich weiß noch, meine Verstörung vor 2 Jahren als Weltmeisterschaft war und wir Syrien zerstört haben, Russland hat Ukraine zerstört, Israel hat Palästina zerstört und alle haben gejubelt irgendwie in Lederhosen in Brasilien. Wir haben eine ähnliche perverse Situation ja diesen Sommer wieder. Alle fiebern, überall sind diese Flachbildschirme hier auch und ich finde es eine ganz kluge Sache, diese Tiger zu sehen und irgendwie diese Fußball Meisterschaften und dazwischen auch irgendwie Bilder von Flucht, aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es auch eine deutsche Flucht dazu. Ich konnte die Bilder nicht alle zuordnen, aber es gab irgendwie auf jeden Fall Fluchtvertreibung als Thema. Fand ich total gut und beruhigend. Ich glaube, das auszuhalten, einfach nur Tiger anzuschauen, das ist halt so ein bisschen das Ding. Das wäre für mich Kunst. Ich glaube, wenn ich, oder eine Performance, wenn ich ganz lange auf etwas starren muss und keiner erklärt mir irgendwas, aber es tut weh. Und ich glaube, die schmerzhaften Momente, also ich habe ganz viele Zweifel und Fragen, aber die schmerzhaften Momente waren tatsächlich bei den Scorpions, als die Musik anging. Und ich dachte, ist das, genau, was, weil du meintest, Kitsch, ich weiß aber gar nicht, ob es Kitsch ist oder wo es Ironie ist oder wo es Zynismus ist. Also reden wir, ist das wirklich ein Umgang mit Zynismus? Also ist es ein Spiegeln der zynischen Verhältnisse, in denen wir leben? Oder ist das unterlaufen?
Es ist ein humanistischer Zynismus vielleicht. Ne? Also Wind of Change an dieser Stelle löst, also mir zumindest, also das ist die absolute Ambiguität, weil ich lehne so eine Art von Musik nicht von vornherein ab, also so in so einem Sinne finde, das geht gar nicht. Ne? Ich finde sie aber an dieser Stelle, wird ja eben doch mit Mitteln der Massenpsychologie, sollen hier Leute beeinflusst werden, in die richtige Stimmung zu kommen, sich den Tigern zum Fraß vorzuwerfen oder was?
Ah, genau. Ne?
Also das ist diffus. Mhm. Also ich glaube allerdings in diesem Fall wirklich, es ist diffus, weil es anders als die Aktion selbst, die scheint mir sehr genau durchdacht zu sein, ist dieses Gauklerspiel ein...
Aber wenn die Aktion so... das glaube ich, also ich weiß es wirklich nicht. Es ist nicht so, dass ich so tue, als würde ich es nicht wissen. Ich weiß es nicht. Wenn die Aktion so gut durchdacht ist... Eine Frage, warum werden Flüchtlinge aufgerufen, sich zu melden, sich den Tigern zum Fraß vorzuwerfen? Weil ehrlich gesagt, wenn ich die Aktion planen würde, als eine Europäerin mit einem deutschen Pass, würde ich sagen, ich werfe mich den Tigern vor.
Ja,
Also, Philipp.
Bitte nochmal.
Wer sagt denn, dass Bewerber abgelehnt werden würden, wenn sie Europäer wären, falsch mit deutschem Pass?
Sag mal, warum wirfst du dich denn nicht dem Tiger zum Fraß
genau,
vor?
Da muss ich sehr lange nachdenken jetzt.
Okay. Du musst einfach antworten, ich bin eben noch nicht so verzweifelt.
Das ist eine sehr gute Antwort.
Es ist ja eine Aufforderung, aus seiner Verzweiflung keinen Hehl zu machen. Und an irgendeiner Stelle geht die Verzweiflung so weit, dass man sich auch den Tigern zum Fraß vorwirft oder dass man ein Selbstmordattentat begeht.
Ja, aber Leute, da gibt es halt ein Ungleichgewicht, weil es können nicht Europäer mit einem deutschen Pass Flüchtlingen sagen, du bist doch so verzweifelt, bring dich um. Das geht nicht. Wenn ein Betroffener selber sagt, ich zünde mich an, was auch immer, es gibt x Aktionen, was? Was denn? Ich finde, Europa ist halt so ein bisschen so ein schwammiger Begriff. Ich bin auch Europa, ich sage das nicht, ich nehme die auf. So, also ich meine, wir reden jetzt halt von diesem, ich versuche ein Kunstwerk zu deuten und die Künstler sagen mir, Wir wissen, wie verzweifelt ihr seid. Ihr korrigiert
also
mich, wenn das so ist.
Also ich persönlich, wenn ich da ganz kurz mal... Ja,
also
darf ich ganz kurz
also ich da vielleicht auch... Ich glaube, ja. Das geht ganz schnell. Ich finde, er hat vollkommen recht. Es wird hier eine Situation geschaffen, die... Da braucht man gar nicht lange nachzudenken, die impliziert, das Beste wäre, ihr bringt euch um. Ne? Und dieses konkrete Beispiel, was ihr aufgenommen habt, ne? Ihr sollt 10.000 Euro bezahlen, damit ihr das Risiko eingeht, im Mittelmeer zu sterben, anstatt nur 3.000 Euro zu bezahlen, um mit einem Flieger hier rüber zu fliegen, um das bequem zu klären, ob ihr Flüchtlingsstatus habt oder nicht. Ne? Das ist... Also das impliziert das, was okay. Er weiter treibt. Also du bringst die nicht um. Wir können nicht jetzt sagen, wir bringen die persönlich um. Aber die Gesetzgebung, die Stimmung ist ja. So, okay. Wir können euch nicht helfen. Ne? Diese ganze Geschichte, und zwar auch bis hin zu den Gesetzgebern, nicht nur bei der AfD.
Nee, natürlich.
Wir können euch nicht helfen, wir haben für euch keine Perspektive. Letztlich bleibt euch nichts anderes übrig, außer ihr macht es mit Gewalt.
Einverstanden. Ja. Aber Moment. Ich versuche ja zu verstehen. Und das heißt, die KünstlerInnen, das Zentrum, performt dann Europa, persifliert Europa? Also, was ist die Aufgabe? Weil das Zentrum positioniert sich in diesem Video extrem moralisch und sagt, das ist Gerechtigkeit, das ist Gnade, das ist falsch. Und dann sind es aber dieselben Stimmen, dieselben Leute, die sagen, sind sie verzweifelt, dann werfen sie sich unseren Tigern vor. Das ist ja nicht geteilt in, das ist böses Europa. Das sind dieselben Leute, die sagen, wir bringen euch nach Deutschland.
Haben Sie das, ist das so in dem Video? Oder sagen die nicht eher, es könnte sein, dass es dann Menschen gibt, die so verzweifelt sind, dass sie es sogar billigen würden, oder für sich für das Richtige handeln würden, ein Fanal zu setzen und sich den Tigern
vorzuziehen.
Sind ja jetzt mehrere Fragen gekommen. Mir ist ein Retter erschienen in Form von Yasser, der kann da ein bisschen flankieren, weil ja, erstmal ganz kurz, bevor Yasser was sagt, was ich will, ist ganz sicher nicht, mich in diesen Käfig zu werfen. Ich möchte hier sitzen, Bier trinken, rauchen, reden und das mit mein ganzes Leben lang und ich möchte Kunst machen und das mit einem guten Gefühl. Ja, und jetzt Yasser, bitte.
Danke, André.
Naja, vielen Dank. Was ich hier sagen kann, dass was Sie sagen, ist einfach nicht der Fall der Flüchtlinge. Sie sind überverzweifelt. Sie sind ganz, ganz am Boden. Sie haben alles verloren, was sie hatten. Und man kann das nicht einfach vorstellen, dass sie hierher kommen und plus kriegen sie diese ganze Handlung und wie man sie anguckt, also von oben an, und dann sagen, ja, ihr seid Flüchtlinge, aber man darf das und das und das nicht machen und vor allem, man darf nicht einreisen. Ja. Und eine Korrektur zu den Zahlen. Die Schlepper nehmen 10.000 Euro, um ins Mittelmeer zu bringen, die Leute zu bringen, aber ein Flugticket kostet 300 Euro von Istanbul aus. 300 Euro. Ein Visumantrag kostet 160 Euro. Wir sind immer noch unter 500 Euro. Das ist im Vergleich zu 10.000, das ist nichts. Und ich habe einen Aufruf gemacht vor 2 Jahren, dass bitte Deutschland, lasst die Leute die 10.000 Euro statt schwarz zu den Schleppern zu bezahlen, in die Deutsche Bank reinzubringen. Und das reicht für ein Jahr Aufenthaltskosten. Gar kein Problem, wie alle Studenten, die nach Deutschland kommen. Aber sie haben das abgesagt. Mhm. Das geht nicht, weil sie wollen nicht, dass die Leute hierher kommen. Sie wollen das nicht ermöglichen.
Also und das ist der harte Kern. Also das ist der Punkt, da kann man einfach nur, und da muss man was Extremes haben, um darauf hinzuweisen.
Ja. Und die Syrer sind nicht vor Armut geflüchtet, sondern sie sind vor Krieg. Und Terror geflüchtet. Das heißt, viele, also nicht viele, sondern einige haben Geld und einige haben die Möglichkeit, hierher zu kommen. Ja, problemlos. Ja. Aber sie haben die Möglichkeit nicht. Ja. Sie wurden nicht erlaubt. Wieso? Ja. Das ist meine Frage. Wieso?
An wen richtet sich die Frage?
An die
Bundesregierung.
Bundesregierung, natürlich.
Nee, ich meine, weil ich vermute, Yasser?
Yasser,
ich vermute, dass dass du ja eine Antwort vermutest, also du hast eine Vermutung, jeder hat eine Vermutung, warum das nicht gemacht wird und dass das tatsächlich sehr wenig mit Demokratie, Menschenrecht, Freiheit und einem Willen zur Hilfe zu tun hat, oder?
Das widerspricht sich, ja.
Ja, eben, genau. Und ich glaube, das ist genau das, wonach es aussieht, ehrlich gesagt. Und also alles, was du gesagt hast, das ist, glaube ich, genau das, wo wir das alle beobachten und auch überlegen, was können wir tun, eben dieser Verantwortungsbegriff. Ne? Und ich würde auch sagen, das ist halt extrem wichtig, das auch in diese Kunsträume zu bringen und nicht, ne, weil wir haben gesagt, man könnte auch sagen, einfach eine politische Aktion, wir gehen demonstrieren vor dem Bundestag, wir hungern vor dem Bundestag, was auch immer. Ich finde es wichtig, das hier reinzubringen. Meine Frage wäre, glaube ich, wenn wir wissen, dass unser Wohlstand, mein Wohlstand, sich konstituiert daraus, dass wir Waffen nach Syrien geschickt haben. Was heißt das für mich als Künstlerin? Weißt du, weil als Mensch, ganz klar, ich muss meinen Bundestag angreifen, ich muss zu Angela Merkel, ist klar, ich muss aufpassen, wen ich wähle. Was heißt das für mich als Künstlerin? Und ich glaube, darauf gibt es keine richtige Antwort. Also ich will nicht sagen, wir als Künstler müssen das machen, weil nur das ist Verantwortung, das würde ich niemandem vorschreiben, aber das sind meine Zweifel, mit denen ich so viel umgehe, als Kunstschaffende, als Studio-Jahr-Angehörige, wo wir ganz viel gedacht haben, was heißt das für eine Struktur von Kunst? Weißt du, deswegen haben wir das Exil-Ensemble hier gegründet am Gorki, weil wir gesagt haben, wir müssen die Leute in die Strukturen reinbringen. Na, vielleicht will der Kollege was sagen. Und das wäre halt, glaube ich, auch meine Frage an dich, was du glaubst. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du gerne ins Theater gehst oder gerne Kunst anschaust, aber was meinst du, was wir praktisch machen können? Mhm. Weil wir ja gerade so viel darüber reden, sollen wir Stücke machen, sollen wir Aktionen machen? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
Ja, ich glaube, am besten ist, den Leuten bewusst machen, was in der Welt geht. Ich habe das gemerkt, ich bin jetzt beim Zentrum seit 2 Jahren, genau 2 Jahren, und damals hatten die Leute auf der Straße keine Ahnung, was Syrien ist, was dort geschieht und so weiter. Mhm. Aber jetzt, alle reden von Syrien, trotzdem distanzieren sich und sagen, naja, das passiert dort, aber ja, wir sind hier, wir sind die Deutschen und wir wollen gerne unser Wohlstand, genau, behalten. Ja. Das geht aber nicht. Und ich glaube, die Rolle des Theaters ist einfach, das zu verbreitern, das zu sagen, nein, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich und wir können gerne was machen. Und was machen bedeutet zusammenleben.
Zusammenleben.
Weil ja, genau. Ich merke das schon, also meine Familie ist neulich nach Deutschland gekommen und sie finden das glücklicherweise durch mich leicht, dass sie sich integrieren und ich weise sie immer zu, dass ja, ihr geht hin, ihr geht dorthin und sie fühlen sich mehr und mehr integrierter in die Zivilgesellschaft. Yeah. Aber die anderen, was machen die anderen Hunderttausende, die hier sind? Yeah. Ich und viele anderen können nicht für alle sorgen. Und deshalb bittet man immer um Hilfe von der bestehenden Gesellschaft, dass ihr was machen werdet, ja, könntet.
Das heißt im Grunde genommen, die Leute in die Strukturen mit aufnehmen, oder?
Klar.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Mhm. Ich glaube, dass das immer so ein magischer Moment ist, wenn man nicht, also weil ich schreibe Theaterstücke und ich denke, ich kann nicht über Geflüchtete schreiben, das darf ich nicht. Aber
man kann mit Geflüchteten arbeiten.
Genau, das denke ich. Ja. Denen quasi eine Bühne geben, dass sie selber sprechen oder so.
Das passiert halt schon in Deutschland. Ich habe viele Stücke auch gesehen, die wunderbar gemacht werden, mit auch Untertiteln, die Leute reden auf Arabisch und dann wird das untertitelt. Ja. Das ist großartig, aber trotzdem, das ist immer noch wenig.
Ja, einverstanden. Ja, ich glaub, Kunst an sich ist nur halt nur so ein ganz kleiner Teil von so einer Riesenmaschine.
Also das ist in dem Moment, also kann ich auch ein Beispiel von unserem Theater erzählen, der Jugendclub P14 spielen einfach 3 alleine Geflüchtete aus Syrien, aus Afghanistan und noch von irgendwoher, der eine kommt aber, glaube ich, irgendwie aus Russland, also passt nicht so ganz. Die spielen da mit. Der aus Syrien hat in 2 Monaten so viel Deutsch gelernt, dass er gar nicht übersetzt werden muss. Der spricht Deutsch und ist so ein DJ. Ist total unproblematisch und trotzdem weiß man bei dem einen nicht, ob er beim nächsten Tag noch spielen kann oder ob er schon abgeschoben worden ist. Ne? Also das finde ich natürlich alles wunderbar und wichtig und das kann die Kunst auch machen. Und trotzdem finde ich, da sollte man nochmal drauf, deshalb wegen dem, was du erzählst, muss man ja nicht unbedingt Flüchtlinge auffordern, sich den Tigern zum Fraß vorzuwerfen. Ne? Und da fängt die Kunst an, für meine Begriffe. Ja, die Forderung, wir fordern verzweifelte Flüchtlinge auf, sich Tigern zum Fraß vorzuwerfen, kann man nur in einem Kunstrahmen machen. Den kann man in einem politischen, für meine Begriffe jedenfalls, wenn ich eine politische Partei wäre oder eine politische Bürgerrechtsbewegung oder sowas, eine Nichtregierungsorganisation, und sagen würde, Aufruf an alle Flüchtlinge, werft euch dem Tiger zum Fraß vor, dann wäre ich IS. Ne? Oder sowas. Aber wenn ich es in der Kunst mache, ne, in diesem Raum, den ich eben mit Filler skizziert habe, dann ist es etwas, was unter die Freiheit der Kunst fällt, solche Aufrufe zu machen. Und jeder, der diesen Aufruf hört, müsste natürlich eigentlich wissen, es handelt sich hier um ein Spiel. Es ist nämlich tatsächlich ein Spiel. Wenn da steht, Flüchtlinge fressen, dann ist es ein Spiel und keine reale Aufforderung. Und deshalb wird es auch sehr interessant sein, wie die Justiz entscheidet. Wenn sie nämlich so entscheidet und sagt, das ist eine Aufforderung zum Mord und Totschlag oder zu Gewalttaten, dann hat sie nicht begriffen, was Kunst ist.
Und was machen wir dann?
Dann müssten wir protestieren um der Kunst willen. Und noch was wollte ich sagen mit
Vielen Dank.
Kunst. Ne? Und noch was wollte ich sagen mit der Kunst. Ich finde, dass gerade solche absurden Forderungen oder solche Dinge, dass da eben halt dieser römische Dompteur in dem Tigerkäfig sitzt und dass das hier davor steht, das sind halt Möglichkeiten, die kann man wirklich in der Kunst machen. Und die sind auch nicht instrumentalisiert jetzt für die Aktion, die haben Eigenwert. Ne? Weil es gibt eine Faustregel, das würde ich dir gerne, wenn wir hier schon mal zusammensitzen, würde ich dir gerne auch noch mal also vortragen. Vielleicht kannst du das ja dann auch sagen, dass es alles Quatsch ist. Kunst, dass Kunst politisch ist, ist meine Meinung auch. Sie muss sich auf die Außenwelt beziehen und dadurch wird sie politisch. Aber wenn sich Kunst einfach pur in den Dienst der Politik stellt, wenn sie eine bestimmte politische Strategie verfolgt und das mit künstlerischen Mitteln illustriert, dann wird die Kunst instrumentalisiert und verliert ihre Kraft. Ne? Die Kunst muss eine Eigenständigkeit haben, die über ihre Benutzbarkeit für politische Aktionen oder für sozialarbeiterische Aktionen hinausgeht. Das heißt nicht, dass sie nicht diese Funktionen alle gut erfüllen kann, gerade weil sie es nicht explizit als Strategie macht. Aber das finde ich ganz wichtig. Darum muss man genauso kämpfen wie um die Flüchtlinge.
Und das schreibe ich. Ich glaube, das ist überhaupt gar kein Widerspruch, sondern ein wichtiger Aspekt. Aber es ist so schön, jemanden vom Zentrum da zu haben. Darf ich dich noch was fragen? Ja. Ich habe es nicht, oder vielleicht habe ich es verstanden, aber diese Aktion, also es gibt, ich kann online gehen und entscheiden, wer ins Flugzeug steigen darf. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt also eine, es gibt Menschen hier in Deutschland und ihre Familien sitzen in der Türkei fest und es gibt Videos, die ihr gedreht habt, wo Familien sagen, Joachim Gauck, es ist sehr schön, hier mit Bild und lieber Joachim, du schaffst das und so, lass mich wieder zu meiner Familie, ne? Und ich soll wählen, wer. Ne? Also ich kann abgeben. Wie kamt ihr darauf? Was ist der Gedanke dahinter?
Vor 2500 Jahren gab es sowas. Aber nicht durch das Volk, sondern durch die Imperatoren.
Ja.
Genau. Und,
ja.
Aber jetzt machen wir das, machen wir die Rolle der Imperatoren. Wir sind die Imperatoren und wir entscheiden, wer kommt und wer kommt nicht. Und wir, mit wir meine ich die deutsche Bevölkerung, die für die Aktion abstimmt jetzt und sagt, ja, mach das gerne, aber dann, wenn man ja sagt, dann ist man verbunden, eine Wahl zu haben und sagen, jetzt, ich will diese Familie haben, weil das und das und das, egal was, wenn man das Video ansieht, dann kann man entscheiden.
Und ich glaube, da an dem Punkt verstehe ich was nicht, also diese Allegorie habe ich verstanden, weil Merkel und die anderen werden ja auch so inszeniert. Aber ich habe nicht verstanden, also ich kann sagen ja oder nein und mit ja im besten Fall auch noch spenden, damit das Flugzeug wirklich fliegen kann. Aber warum oder wo, also was soll bei mir passieren, emotional, wenn ich mir die Videos angucke und denke, ja, der hat gerade ein bisschen gestottert, das war nicht so sexy, aber die Frau, also ich übertreibe jetzt, weißt du, was ich meine? Ich verstehe, also es fühlt sich an wie dieser Zynismus, den Europa halt, glaube ich, performt, was, glaube ich, auch der eine Kollege meinte, Europa macht das doch und das ist dieser Zynismus, das weiß ich.
Okay, als Antwort würde ich gerne erzählen, wie wir zu dieser Gruppe gekommen sind. Ja? Wir haben unsere Kontakte in Deutschland und in der Türkei aktiviert, die auf der Suche waren nach Familien, die Familienangehörige in Deutschland haben und sind anspruchsvoll auf oder beansprucht auf Familienzusammenführung sind. Und dann kamen wir auf mehr als 100 Menschen, die bereit waren, aber mit Sicherheit, mit Verzweiflung, ohne Sicherheit, mit Unsicherheit und Verzweiflung, dass sie ihre Daten nicht geben wollten, weil sie denken, wir sind jetzt in der Türkei, wir sind in einer Diktaturstaat jetzt und wir wollen nach Deutschland. Aber wenn die türkische Regierung erfährt, dass ich auf das Flugzeug komme, dann werden sie mich natürlich vernichten oder ich verschwende einfach. Und dann, man kann sich vorstellen, wie diese innerliche Auseinandersetzung sozusagen, dass man sagt, okay, soll ich jetzt, wer ist diese Person, die mich aus Deutschland kontaktiert und sagt, ich will deine Passdaten haben. Das kann man auch sich vorstellen. Und unter diesen Bedingungen haben wir das trotzdem geschafft, über 100 Leute zu sammeln. Yeah. Ja. Und also, meiner Meinung nach, dass wenn man sich die Videos anguckt, dann muss man das nicht so persönlich nehmen oder muss man das nicht auf die Person, die auf dem Video beziehen, sondern das verbreitern auf alle Flüchtlinge, die in der Türkei sind, weil sie alle fast das Gleiche fühlen. Mhm. Und sie wollen gerne nach Deutschland, aber man erfährt natürlich nachher, dass sie hoch verzweifelt sind.
Was mir dazu vielleicht, um das nochmal ein bisschen mehr zu kontextualisieren bzw. zu frankieren, einfällt, ist, dass wir ähnliche Zugänge, Prinzipien genutzt haben bei einer Aktion 2014, die hieß Kindertransporthilfe des Bundes. Und auch da ging es, abgesehen von dem allen Richtigen, was Yasser jetzt gesagt hat mir, jedenfalls aus meiner Perspektive, oft darum, nachzusimulieren, nachzuempfinden, was Verantwortungsübernahme und in dem Fall Verantwortungsethik im Gegensatz zu Gesinnungsethik bedeutet, also die Entscheidung, die moralischen Grundsätze, die ich in mir entwickle und denen ich folge daheim in meinen vier Wänden, sind andere als die ich zu verfolgen habe oder die ich mir auf die Fahne schreibe, wenn ich politische Verantwortung trage. Und ich glaube, dass wir die alle tragen und Verantwortung übernehmen. Verantwortungsethik nachzufinden heißt, sehr, sehr ungemütliche Entscheidungen zu treffen, nämlich zu selektieren beispielsweise. Wenn ich zum Beispiel 55.000 syrische Kriegskinder nach Deutschland retten möchte und Pflegefamilien für die suche, dann ist das 1 aus 100, nämlich es geht um 5,5 Millionen. Also begebe ich mich in ein Selektionsverfahren. Ich entscheide damit auch letztlich wie ein Imperator, welches dieser Kinder darf sterben und welches nicht. Aber, und das ist für mich die ja ganz lebensnah Ambivalenz dabei ist, trotzdem gehe ich doch den Schritt in eine richtige Richtung, indem ich nämlich beginne zu helfen. Wenn ich noch gar nicht mal anfange, diese unangenehmen Entscheidungen zu treffen, passiert ja überhaupt nicht, denn dann sterben 100
also
von 100.
Das heißt, es wird von mir, wenn ich jetzt einen wähle da im Internet, wird von mir eine verantwortungsethische Entscheidung verlangt, dass ich andere über die Klinge springen lassen soll. Also ich dachte ja eher, dass das eine ganz andere Art von moralischer Aufrüttelung ergeben soll, dass man nämlich feststellt, aufgrund der total verfahrenen und unsensiblen und gedankenlosen politischen Lage passieren solche Situationen, und das muss man sich mal klar machen. Die Leute, die aber dann tatsächlich sagen, der scheint mir besser integrierbar zu sein als der, die machen sich doch für meine Begriffe nicht nur gesinnungsethisch bringen, die sich in eine Flimmellage, sondern auch verantwortungsmäßig, weil man kann ja aufgrund der Bilder überhaupt gar nichts entscheiden erstmal. Ne? Mir kommt das natürlich auch ein bisschen vor, wir hatten ja eine vergleichbare Aktion, Ausländer raus, hieß die, da gab es ja auch Streit, ob man dieses Schild mitten in der Stadt aufhängen darf, das stand ja da auf dem Opernplatz in Wien, Ausländer raus. Und da konnte man, ja, das will ich ja gerade sagen, da konnte die Bevölkerung die Leute rauswählen, die sie gerne aus dem Land raushaben wollten. Ne? Und das war aber nicht von Rechtsradikalen gemacht, sondern das war von Linksradikalen gemacht, die Stimmung deutlich machen wollten, die da ist. Und es haben ja tatsächlich Leute dann im Internet auch wirklich welche gewählt. Das waren zwar nicht sehr viele, und dass die dann wirklich rausgeschafft wurden, das war alles Fake, war ja Kunst. Ne? Aber also mir scheint das ja auch eine späte Reminiszenz an diese Geschichte zu sein, was da jetzt hier passiert. Und ich finde, dass man Menschen vor solche Aufgaben stellt, zu sagen, wählt einen aus, das bringt einen zum Nachdenken. Das liegt in der Logik der ganzen Aktion vielleicht drin, aber man sollte es, glaube ich, nicht als verantwortungsethische Erziehung betrachten, weil dafür, das gibt das Material, was ihr da liefert, im Netz ja überhaupt nicht her. Und wenn es das hergeben würde, wäre es ja noch schrecklicher.
Ja. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
Wir sollen eigentlich nachsehen, dass wir alle hierhin kriegen und nicht nur Ausgewählten.
Genau, das ist, weil ich habe halt gedacht, kennen wir die Aktion von, und natürlich betreiben wir Selektion und es ist ja auch ganz klar, es gibt gewünschte Flüchtlinge und die bösen Flüchtlinge und das wird ja auch, glaube ich, bei der Performance ziemlich klar benannt und wir wissen das auch. Aber gerade auf dieser Seite, ne, wo ich Geld spenden kann, damit ein Flugzeug steigt, das hat mich, glaube ich, verwirrt, weil ich dachte, wäre es nicht geiler, genau das zu erzählen so und alle kommen hierher und ihr wisst nicht, wie die aussehen und ihr wisst weder das Geschlecht noch das Alter und das geht euch auch verdammt nochmal nichts an und wenn der Mann irgendwie kurz vor seinem Tod ist, hat er das Recht hier anzukommen und aufgenommen. Ich glaube, das wäre das ein bisschen, was ich mir gewünscht oder jetzt mir wünsche, wo ich darüber nachdenke.
Aber jetzt wirklich in den Medien die Flüchtlinge als ganz normale intellektuelle Menschen darzustellen, geht nicht. Sie sind anders dargestellt. Sie sind immer so mit schreienden Menschen dargestellt. Und wenn man mit einer anderen Wahrheit konfrontiert wird, dann wird man das nicht glauben und wird man fürchten. So, oh nee, das ist nicht, was ich von Flüchtlingen gelernt habe in den Medien. Und das ist eigentlich, was wir dagegen kämpfen. Mhm. Weil wir sagen immer, die Flüchtlinge sind ganz normale Leute wie alle anderen. Und man muss das halt verstehen.
Ist es nicht auch so, wenn genug Geld zusammenkommt, dann braucht man gar nicht zu selektieren? Dann
können alle. Gerne.
Ja. Ja, genau. Ja. Also es ist im Grunde genommen ein Druckmittel, das man spendet.
Ja. Also ich würde gerne zum Thema Kunst und Aktivierung des Theaters zurückkommen und würde sagen, also wie ich das sehe von dem Perspektiv eines Flüchtlings, wie man das sieht, wenn man nach Europa neu kommt. Es ist, ich glaube, alle kennen den Film Matrix. Ich habe das gesehen. Also wo Neo steht so in einem Korridor mit unendlichen Türen links und rechts und er muss sich entscheiden, auf welche Tür er klopfen wird. Und das ist eigentlich, was passiert mit den Flüchtlingen. Sie kommen rein in so einen Korridor, sie sehen aber die Türen nicht. Und das ist die Aufgabe der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft, um denen zu zeigen, dass hier gibt es eine Tür, das heißt Möglichkeit, sei es Studium, sei es Arbeit, sei es Zivilarbeit, irgendwas. Aber sie sehen das halt nicht und das ist selbstverständlich, weil sie einfach hier neu sind. Also wie könntet ihr das vorstellen?
Und da genau, da Kunst ein Teil der Gesellschaft ist, und wären wir im Grunde genommen diejenigen, die das auch machen könnten. Ne? Also verstehe ich richtig, dass wir sagen, hier die Tür oder hier die Möglichkeit oder hier der Support. So.
Und das passiert eigentlich ständig jetzt. in Deutschland. Ich habe Freunde aus Deutschland, die sich mit Flüchtlingen befreunden und dann durch Unterhaltung wissen sie, okay, du bist in Kunst interessiert oder irgendwas anderes, Naturwissenschaften oder irgendwas. Und dann sie zeigen denen den Weg dahin. Ja. Das ist, was mir wichtig ist und das ist, was eigentlich immer ständig mehr und mehr passieren sollte.
Ja, ich möchte gerne jetzt an dem Punkt nochmal etwas weniger konkret werden nochmal, um auf eine andere Metaebene zu kommen. Karl, ich darf doch Karl sagen. Darf ich du sagen? Haben wir gar nicht geklärt. Aber in so einem Salon sagt man, glaube ich, du. Du hast dir sehr viele Gedanken gemacht oder du bist oft, sind Zitate von dir zu hören. Danke, Yasser, übrigens, ja. Es gibt viele gute, zitierbare Sätze von dir, die sich mit dem Thema die Grenzen der Kunst auseinanderzusetzen, ja, auseinandersetzen zwischen Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Aber man kann sich ja einer Grenze von verschiedenen Richtungen her nähern und das sind ja meistens Reflexionen, die aus dem Kunstraum heraus darüber reflektieren, darüber nachdenken, wo ist die Grenze, wenn ich mich von der Kunst aus in die Realität oder in unserem Fall jetzt vielleicht konkreter in die Politik hinein bewege. Mich würde jetzt interessieren, aus deiner Perspektive heraus, wenn du dich in einen Politiker hineinversetzt, du wärst nicht Dramaturg gewesen dein Leben lang, sondern du hättest innerhalb einer Fraktion Reden geschrieben für die Fraktionsmitglieder, die keine Reden schreiben können oder ähnliches und würdest ganz oft darüber nachdenken, wie bewege ich mich von der Politik an eine Grenze, wann könnte Kunst beginnen innerhalb der Politik?
Innerhalb der Politik? Also das ist jetzt spontan geantwortet und vielleicht auch vorläufig. In der Politik kann Kunst nicht beginnen. Dafür gibt es die Kunst. Ich sehe keine Möglichkeit, also ich sehe zwar die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Redner wie Navid Kermani im Bundestag, dass der kunstvolle Sätze sagt oder auch auf die Bedeutung der Kunst verweist. Er kann aber schwer, wenn er eine politische Rede halten will, stattdessen ein Kunstwerk bringen. Weil ein
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.